Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 135 am 15. Mai 2026. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler für euch am Mikrofon zusammen mit
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde.
Wir bitten euch wie immer, den Podcast zu lieben und zu liken und zu kommentieren und zu teilen, damit wir unsere Reichweite noch weiter steigern und noch mehr Leute mit unseren Maximum Metal News erreichen. Denn wir haben wieder spannende Neuigkeiten aus der Metal-Welt für euch. Wir haben ein Album der Woche, dieses Mal von Crownlands, und wir haben wieder Gesprächspartner.
Und zwar den Frontmann Kay von der deutschen Band Arroganz.
Und das Störgeräusch der Woche, falls ihr es hören könnt, es ist Regen, der an die Fensterscheibe klopft. So viel zum One im Monat Mai.
Ja, haben das eigentlich andere Podcasts auch, dass die von Regen torpediert werden?
Ich glaube, die haben ein Studio und solche Dinge und einen hermetisch abgeriegelten Raum. Wir haben unser Kämmerchen.
Ja, toll. Aber wir grüßen aus dem Kämmerchen und ja, es regnet und wir starten trotzdem rein.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, der Himmel weint. Ich muss mit einer wirklich unschönen Aufgabe beginnen. Und zwar muss ich einen mir persönlich wirklich äußerst unliebsamen Ausstieg vermelden. Dave Ingram verlässt die englischen Death-Metal-Urgesteine Benediction.
Das ist nicht in Ordnung.
Der Himmel weint. Ja, laut der auf den Bandkanälen veröffentlichten Erklärung liegt der Grund dafür wohl in seiner Gesundheit. Und zwar leidet der Vokalist unter Arthritis und zunehmenden Schmerzen, die zuletzt wohl immer weiter für Beeinträchtigungen und viel Frust gesorgt haben. 2026 will Ingram noch ein paar Konzerte zum Abschied geben. Welche genau will die Band ankündigen, wenn Klarheit über den Gesundheitszustand ihres Sängers zum jeweiligen Zeitpunkt besteht? Das wird also so eher eine spontane Nummer. Die übrigen Konzerte werden aber nicht abgesagt, sondern mit Ersatzleuten bestritten, und zwar gleich mit diversen. Und zwar bei den beiden deutschen Shows am 15. und 16. Mai wird der Spanier Oscar Rilo von Dark Embrace einspringen, der das offenbar gerade auch bei 3 Gigs in seinem Heimatland relativ spontan getan hat.
Oh, okay. Nicht mitbekommen.
Und bei weiteren Gigs beim Iron Fest und Mystic Festival singt Dave Hunt von Analnatrak, den Ingram 2019 ja als festen Sänger abgelöst hat. Für Südamerika stellt die Band zudem spannende Neuigkeiten in Aussicht. Ich schätze mal, da arbeiten sie dann vermutlich mit jemandem, der eine kürzere Anreise hat. Niederschmetternde Neuigkeiten in jedem Fall.
Also total, ich meine, er ist 57 Jahre alt. Das ist echt jetzt kein...
Krass, hätte ich jetzt Alter. Aber auch älter geschätzt.
Ich auch. Ich habe es gerade auf Wikipedia gelesen.
Ja, also Benediction sind halt mit Dave Ingram eine absolute Wucht. Das konnte man zuletzt ja auch auf den Festivals erleben, unter anderem bei unserem Metal Hammer Paradise letzten November. Mhm. Der hat einfach so eine krasse Art und Aura und Präsenz. Ne?
Also, total. Das war super, super einmalig einfach. Also er ist schwer ersetzbar.
Ja, also ich wäre an der Info interessiert, wo genau sie nochmal mit ihm spielen, aber klar, das wird sich relativ spontan je nach seinem Zustand entscheiden und natürlich muss es ohne ihn weitergehen. Mit Dave Hunt hat das ja auch lang genug gut geklappt und wie sich Oscar Rilo macht, würde mich durchaus interessieren. Dennoch natürlich das Ende einer Ära und sehr, sehr schade.
Ja, bitteres Ende einer Ära, aber die Band ist, wie du schon sagtest, gewohnt mit anderen zu singen und aufzutreten, aber Dave Ingram war halt schon echt einmalig. Also wer noch die Chance hat, das zu sehen, sollte das auf jeden Fall wahrnehmen.
Ja, ist ein Typ.
Ein Typ ist auch der Clown von Slipknot. Sean Crahan oder M. Sean Crahan, der Perkussionist der Band, muss unters Messer. Er hat Herzrhythmusstörungen. Das klingt jetzt übel. Und ganz ohne Risiko ist so ein Eingriff natürlich auch nie, aber soweit erstmal Entwarnung. Es scheint ein relativer Routineeingriff zu sein, der ihn da erwartet. Erzählt hat er davon beim Podcast von und mit Produzent Rick Rubin. Der hat auch einen. Alle haben einen Podcast, müssen die alle nicht arbeiten?
Ja, Rick Rubin ist ja cool. Da hören bestimmt auch ein paar mehr Leute zu als bei uns.
Noch mehr?
Ja, bitte erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Wir brauchen mehr Hörende.
Und zwar so viele wie Rick Rubin. Dann ungefähr. Kommt der Clown auch zu uns. Auf jeden Fall hat der Clown erzählt, dass ihm dieser Routineeingriff bevorsteht. Und obwohl es wahrscheinlich nichts zu Großes ist, beschreibt Crahan seine Situation erstmal dramatisch, nämlich mit folgenden Worten: Bei mir ging es direkt von an dazu, dass ich mich regelrecht so gefühlt habe, als ob ich sterben müsste. Ich muss operiert werden, aber es ist eine sehr einfache OP. Für gewöhnlich verlässt man am selben Tag wieder das Krankenhaus. Es ist nicht so, dass sie einen komplett aufschlitzen täten. Er schreibt das irgendwie mit Elektronikspannung, was auch immer. Wahrscheinlich kriegt er so eine Art Herzschrittmacher oder nochmal so ein bisschen Elektro reingepumpt, damit das Teil wieder läuft. Ein EKG hatte wohl ergeben, nachdem er sich nicht so fühlte, dass sein Herz Schläge aussetzt und dass er im Stehen einen Puls von 33 hat. Erwachsene sollten im Sitzen einen Ruhepuls von 60 bis 80 Schlägen pro Minute haben, im Stehen 70 bis 100 pro Minute.
Ja, das ist also dann ein bisschen wenig.
Also 33 echt nicht viel. Also kein Wunder, dass er sich nahe tot fühlte und gut, dass er das noch untersuchen lassen hat, sagt er auch selber. Er war zunächst überrascht, dass es ihn getroffen hat, weil klar, es trifft immer nur andere. Man selber ist ja fit. Aber er ist dankbar für die Diagnose. Es ist wundervoll. Ich habe Glück, sagt er jetzt. Und sein Arzt habe ihm auch versichert, dass es ihn nicht beeinträchtigen wird. Er kann also weiter Musik machen wie vorher. Die OP wird sein Leben verbessern, besonders wenn er besser in Form kommt. Also wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr dann doch auf sich achten müssen. Aber Slipknot sind nicht in Gefahr, er auch nicht. Trotzdem, Eingriff ist immer mit einem gewissen Risiko natürlich verbunden und nie cool. Und wir wünschen alles, alles Gute und dass er dann schnell wieder auf die Beine und auf die Bühne kommt.
Ja, finde ich auch krass, dass er das ja so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen scheint, auch wenn er vorher schon so große Worte darüber verliert. Vielleicht redet er sich auch so ein bisschen schön oder leichter. Ja, alles Gute. Hoffen wir, dass wir ihn bald wieder mit Slipknot erleben können. Und apropos, musste ich jetzt auch gerade nochmal drüber nachdenken, hat jetzt eigentlich irgendjemand mal dieses Look Outside Your Window Album gehört?
Jetzt, wo du es sagst.
Das war doch dieses Nebenprojekt von Slipknot. Das Album wurde ja angeblich beim Record Store Day veröffentlicht. Fällt mir einfach gerade so ein. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen.
Ich habe am Record Store Day dran gedacht. Ich habe auch irgendwie so ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die es gehört haben und halt grob erzählten, also was vorher auch schon bekannt war, halt eher Radiohead als Slipknot und ja, aber so ganz zufrieden waren mit dem Kauf zumindest. Ja. Ob das jetzt aber digital irgendwo gelandet ist, ob auf Spotify, auf YouTube oder so.
Falls ja, würden wir euch so einen Song mal in die Playlist reinziehen, oder?
Das ist eine gute Idee. Ja. Sollen die eigentlich auch einen Song reinziehen in die Playlist vom neuen Jeff Tate-Album, das auch erschienen ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit und offenbar nur auf Spotify?
Aha.
Operation Mindcrime 3 fällt mir gerade ein, von wegen so Releases, die keiner mitbekommt und die verschwinden.
Nee, das ist mir auch vollkommen neu.
Er hat das irgendwie in Interviews angekündigt und so. Wir hatten auf metalhammer.de auch davon berichtet, aber ich habe auch nie so richtig aufs Datum geguckt und so. Ja, das wird dann schon irgendwann kommen. Wir kriegen das schon mit. Erschien wohl am 3. Mai oder so.
Aha.
Hat kein Mensch mitbekommen. Gehört habe ich es noch nicht.
Ja, dann zieh doch bitte da mal einen Song rein. Und ich würde mich jetzt auch noch, es ist zwar ein bisschen makaber, aber also Kickstart My Heart können wir vielleicht auch noch mal reinlegen, oder?
Na gut,
für mich.
Für dich. Ich mach eine Notiz.
Ja, vielen Dank. Es gibt Neuigkeiten von KISS. Eigentlich haben die US-Superhelden ihre Karriere ja bereits mehrfach und zuletzt ja eigentlich auch final beendet. Aber so ganz geht man wohl nie, das wissen wir bereits. Jetzt soll es sogar neue Musik von KISS geben, wie Gene Simmons in einem Interview verraten hat.
Machen sich die Avatare wohl selbstständig und nehmen als KI-Band neue Musik auf?
Ja, pass auf, nicht ganz. Konkret hat er Folgendes gesagt. KISS sind momentan im Studio. Tatsächlich haben wir just ein neues Lied aufgenommen, das Paul geschrieben hat. Mehr kann ich nicht darüber sagen. Und es wird an irgendeinem Punkt herauskommen.
Oh.
Ja, und an anderer Stelle drang da auch schon sowas in der Art durch. Und zwar im Gespräch mit dem Branchenmagazin Polestar stellte die Band in Aussicht, dass ihre Avatar-Show 2028 in Las Vegas auf die Bühne kommen soll. Und da sollen dann neben Klassikern aus allen Phasen auch neue Songs zu hören sein. Und da war sogar die Rede von mehreren fertigen Songs.
Okay.
Könnte spannend werden, ne?
Wild.
Bin ich mal gespannt, ob diese neue Musik dann wirklich nur in Anführungsstrichen in den Avatar-Shows zu hören sein wird oder ob man sich dann vielleicht doch nochmal zu einem neuen Album hinreißen lässt. Macht ja gerade so viel Spaß. Wäre nicht der erste Rücktritt vom Rücktritt.
Ein Album zur Avatar-Show, warum nicht? Und wenn sie selber nicht auftreten, halten sie ja ihr Versprechen, nicht mehr aufzutreten.
Ich fände es ganz witzig,
dass dann trotzdem neue Musik kommt, schön und gut.
Das stimmt, die haben gar nicht gesagt, sie veröffentlichen keine neue Musik mehr, gell?
Bin ich mir nicht sicher. Kann ich mir gut vorstellen.
Ist ja auch egal.
Dass sie dieses Schlupfloch gelassen haben. Ganz ketzerische Frage, aber auch, braucht man es? Gerade wenn man zu einer KISS-Avatar-Show geht, erwartet man doch
Die Hits,
ein Best-of.
Da haben sie ja auch,
ich sag mal, die Band ist nicht mehr da. Wir sehen uns hier jetzt irgendwie lustige Roboter, Geister, Licht. Bilder von Kiss an und ich will jetzt die Hits hören und nicht neue Sachen, die ich noch nie auf der Bühne von der Band selber performt gehört habe.
Nee, so. Ungern. Also ich sag mal, den Bogen würde ich da nicht überspannen, vielleicht ein oder zwei. Das fände ich in Ordnung.
Um so ein bisschen spannend
ja, zu halten. Ja, das fände ich in Ordnung, auch so, um vielleicht noch mehr Anreiz zu schaffen, aber also, nee.
Ja, ansonsten mehr wird es auch nicht werden, mit Sicherheit. So, ja. War ja auch bei den Touren immer so ein, zwei, vielleicht drei neue Sachen von den neuen Alben, dann die Hits, das ist ja, naja.
Ich bin jedenfalls super gespannt auch auf diese Avatar-Shows. Also ich kann mir das aktuell noch sehr schwer vorstellen. Sie arbeiten da ja mit dieser Firma von ABBA zusammen, die eben die Avatare auch gemacht hat.
Und das soll ja sehr gut sein.
Ja, hoffentlich können wir das irgendwann mal auch hierzulande erleben. Ich habe keine Ahnung, wie das dann quasi auch organisatorisch sein wird, ob das dann wie so ein Musical quasi sein wird, irgendwie einen Monat in einer Stadt oder sowas, oder ob das auf Tour gehen kann. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Nicht ohne Aufwände wahrscheinlich. Ich glaube, da muss schon viel aufgebaut werden, damit die Lichter alle perfekt sitzen und alle Techniken und Verkabelungen und genau ausgeleuchtet
sind. Ich sag mal so, ich sehe jetzt Avatare, selbst wenn es KISS-Avatare sind, auch nicht Wacken-Headlinen. Das wäre irgendwie ein neues Niveau von seltsam.
Ja, Gott sei Dank nicht. Dann wieder wäre es vielleicht nicht auch interessant, zumindest als Special.
Ja, als Special Interest irgendwo auf einer kleineren Bühne von mir aus, aber nicht als Headliner
nicht, oder sowas. Nicht als Headliner, nee.
Und
als,
wie man Gene Simmons kennt, wäre das bestimmt dann aber schon der Headliner. Aber egal.
Kommen wir zu aktiven Bands und
Headlinern von heute.
Headlinern von heute, nämlich einer der Headliner des Wacken Open Air letztes Jahr, Dimmu Borgir, die Titelhelden der neuen Metal Hammer Ausgabe sind.
In Redaktionskreisen auch liebevoll genannt Dimmu Borgia. Aber das ist nur ein kleiner Insider am Rande. Bitte weiter. Jetzt bist du aus dem Konzept, ne?
Nein. Entschuldigung. Oder auch Dimmu Borgir.
Ja. Puh.
Jedenfalls Dimmu Borgir, wie sie richtig heißen, die Titelhelden der neuen Metal Hammer Ausgabe seit heute draußen. In der Titelgeschichte geht es um das erste Album seit 8 Jahren, Grand Serpent Rising. Und wahrscheinlich ist es sogar ihr stärkstes Album seit 20 Jahren. Ich zumindest habe mich da oft erinnert gefühlt an die Jahrtausendwende-Alben wie Spiritual, Black Dimensions, Puritanical, Euphoric, Misanthropia. Aber darüber sprechen wir bestimmt dann zum Release des Albums nochmal ausführlich im Podcast. Jetzt geht's ums Heft, wo ihr ein ausführliches Review zum kommenden Album findet. Die große Titelgeschichte, in der Gunnar Sauermann gesprochen hat mit Silenos, Shagarat, Produzent Fredrik Nordström, Orchesterarrangeur Gotes Storas und dem neuen Bandmitglied Kjell Orge Karlsson, auch Mr. Damage genannt. Björn Springorum hat sich außerdem die Diskografie von Dimmu Borgir zur Brust genommen und durchanalysiert. Und obendrauf und als ganz besonderes Special, auf das wir super stolz sind, gibt es eine Vinyl 7-Inch. Die gibt es nur zusammen mit dem Heft. Darauf ist der neue Song The Cryptfarer zu hören vom neuen Album, aber noch bevor das neue Album erscheint und nur bei uns auch auf 7-Inch als Single zu haben. Und auf der B-Seite, und da schließt sich der Kreis zum Wacken Open Air, ein Live-Mitschnitt des Bandklassikers Morning Palace vom monumentalen Wacken-Auftritt 2025. Klingt fett. Sehr, sehr fett und gibt es auch nur bei uns physisch und für zu Hause zu haben.
Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den Auftritt denke. Das war schon
war mega, ne?
Sehr, sehr, sehr gut.
Da war es egal, dass man bis zum Knie im Schlamm stand. Das hat sogar sehr schön gepasst und man hat trotzdem mitgefaustet und mitgesungen und dem Satan gehailt.
War schön. Ein Glück, dass Benediction nicht parallel zu denen gespielt hat.
Benediction können nicht immer spielen. Schade. Leider. Schade. Im Heft haben wir noch mehr Themen, nämlich Devin Townsend mit seinem neuen und selbst für seine Verhältnisse irren und großen Symphonic-Album, Taya mit einem schönen harten neuen Album, Evergrey fürs Herz und für die Seele. Und auf der härteren Seite beschäftigen wir uns in Features mit Propane, August Burns Red, Stormkeep und anderen. Und dann haben wir auch noch ein Special zur Fußball-WM im Heft. Bitte jetzt nicht ausschalten. Das ist nämlich auch unterhaltsam für Nicht-Fußball-Fans, wie ich aus meiner ganz eigenen Erfahrung sagen kann.
Ja, leider müssen wir immer wieder feststellen, es sind nicht alle Metaller auch Fußball-Fans. Aber das ist auch in Ordnung.
Ja, trotzdem haben wir uns eine schöne Metal-Fußball-Mannschaft zusammengestellt. Und ich würde sagen, mit der gewinnen wir.
Ja, richtig. Mein Fußballherz ist nämlich eh noch ein bisschen vom Champions League aus einer gewissen Mannschaft gebrochen. Aber an anderer Stelle dann, vielleicht könnte ich mal einen Fußball-Podcast auch machen. Nein, egal.
Mal bei 11 Freunde klopfen.
Ja, und jetzt schöne Überleitung vom Fußball-Pit in den Prügel-Pit oder in den freundlichen Pit.
Cordin im Morsch. Metal Hammer aus dem Pit.
Und da hatte ich leider mal wieder Pech. Und zwar wollten wir ja eigentlich zu Rock in Rautheim fahren, dem größten deutschen Inklusionsfestival. Leider bist nur du gefahren, beziehungsweise du bist glücklicherweise gefahren.
Ich bin glücklicherweise gefahren.
Ich musste leider das Wochenende krank mit einer nicht so schönen Magenverstimmung zu Hause im Bett verbringen. Deswegen darfst du mir jetzt erzählen, wie es war.
Es war so wie vor 2 Jahren, als ich zuletzt dort war, wieder super. Es ist einfach ein Festival mit einer ganz besonderen Atmosphäre, weil es ein Inklusionsfestival ist und Inklusion dort nicht draufgesetzt wird auf ein bestehendes Metal-Festival, sondern es eine Inklusionsveranstaltung ist, auf der Metal-Bands spielen, ist das Ganze so selbstverständlich, dass es einerseits überall zu sehen ist und andererseits dadurch, dass es nicht zu sehen ist, so selbstverständlich ist, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, aber trotzdem die Atmosphäre so eine ganz eigene, familiäre, freundschaftliche, alle achten aufeinander. Es hat an den Nachmittagen wirklich so ein bisschen was von einem Stadtfest, ein Nachbarschaftsfest eigentlich, mit Familien, Kindern, die auch über die Wiese tollen, während die ersten Power-Metal-Bands und auch lokalen Bands spielen. Diesmal erstmals ausverkauft mit 3.500 Leuten pro Tag, die im Laufe des Tages auf das Gelände der Lebenshilfe Braunschweig stürmen. Die Lebenshilfe Braunschweig ist Veranstalter des Rock in Rautheim. Und ja, auch das Programm war wieder abwechslungsreich und spaßig und fett. Mit Ride 5, die mit ihrem neuen Sänger aufgetreten sind, nachdem sie vor 2 Jahren komplett absagen mussten. Jetzt sind sie mit dem neuen Sänger da, erst seit 2 Wochen am Start, durften vorher tatsächlich üben in den Proberäumen einer lokalen Band namens Stereo Start, die auch dort gespielt hat.
Das ist schon ziemlich witzig. Das ist auch schön, dass sie nochmal so eine Verknüpfung geschaffen haben.
Absolut. Und war ein super Auftritt, für manche wahrscheinlich ein Tagesheadliner, zumindest für die Trueheimer unter den Rautheimern, aber auch Orden Ogan waren stark an dem Tag, Visions of Atlantis, Grey Knights hatten auch einen super energetischen und tatsächlich auch für Jung und Halt unterhaltsamen Gig. Am Tag danach hatte ich sehr viel Spaß und Freude mit Feuerschwanz, die so ein bisschen ihr politisches Wochenende oder Wochenende der ganz besonderen Gigs hatten, weil sie am Tag davor erst ihre Ladies Night hatten, wo sie nur Frauen ins Publikum eingeladen haben.
Mega Idee.
Jetzt am Tag danach auf diesem Inklusionsfestival, wo wirklich auch Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung im Publikum und mit im Pit standen, zusammen mit Kuttenträgern und
ja, ganz normalen Metal-Fans halt.
Ja, also als normale Metal-Fans einfach mitgefeiert haben. Und es, wie bei Feuerschwanz üblich, ein sehr eskalativer Pit war, aber trotzdem alle super aufeinander geachtet haben und es wirklich Spaß für alle war.
Tolles
Festival.
Ja, das klingt super schön. Super schade, dass ich es verpasst habe. Ich hoffe aber, nächstes Jahr habe ich nochmal die Chance. Das Line-Up sieht auch wieder ganz gut aus. Die Headliner Beyond the Black und Doro machen ja auch was her. Es ist allgemein überhaupt, finde ich, auch schön, dass Rock in Rautheim, ich weiß gar nicht, ob sie das eigentlich selber auch so sehen, dass sie auch dahingehend ein für die Metal-Szene überraschend inklusives Festival sind, dass halt super viele Bands mit Frauenbeteiligung dort spielen.
Das stimmt.
Das liegt vielleicht auch daran, dass sie halt eher so eine, ich sag mal, traditionellere Färbung haben in der Musikrichtung, also eher Power Metal, Symphonic Metal, Heavy Metal.
Traditionell und zugänglich so ein bisschen, ja.
Genau, weniger Gerumpel, sag ich mal. Aber also auch dahingehend echt super und wirklich auch ein Tipp für Leute, die einfach vielleicht nicht so viel laufen wollen, die es lieber überschaubar mögen, die sich gerne mal hinsetzen, vielleicht Schattenplätze benötigen. Also es ist echt.
Das Gelände ist echt super dafür gemacht. Es ist überschaubar, es ist so eingerichtet, dass man eben viele Sitz- und Schattenplätze hat. Auch die Food-Meile ist schön groß und breit und hat echt faire Preise, weil alles auch vor Ort von der Lebenshilfe selber gemacht wird und auch andere Lebenshilfen da mittlerweile vor Ort sind und mithelfen. Die Lebenshilfe Erfurt zum Beispiel hat einen grandiosen Softeis-Stand dort. Sehr, sehr super. Da waren auch mega lange Schlangen am Samstag, wo es ein bisschen wärmer wurde. Und von wegen lange Schlangen gab es auch direkt nach Einlass, weil die Leute sich direkt am Ticketschalter für nächstes Jahr angestellt haben, weil es Tickets leicht vergünstigt gab, in einer limitierten Stückzahl zumindest. Und ja, das zeigt, glaube ich, dass das Rock in Rautheim sich da mittlerweile echt etabliert hat, dass die Leute Bock auf die Veranstaltung haben und sich schon im Vorjahr auf nächstes Jahr freuen.
Ja,
zu Recht.
Schöne Veranstaltung, tolle Leuchtturmveranstaltung tatsächlich auch für diesen Bereich. Und sorry, dass ich dich beim Bericht nicht unterstützen konnte, aber
ach, die 8000 Zeichen schrieben sich im Nu herunter.
Sehr schön. Das gibt's dann in der nächsten Metal Hammer Ausgabe, also nicht in der, die heute am Kiosk liegt, natürlich.
Ganz so schnell war ich dann doch nicht.
Selbst für unsere Verhältnisse zu schnell, aber wir arbeiten bereits an der nächsten natürlich.
I want out. kommende Konzerte.
Was steht sonst so an im Moment auf den Live-Bühnen der Nation? Irgendwie gar nicht mal so viel, finde ich. Aber immerhin freue ich mich morgen, also am Samstag, endlich Cemetery Skyline in Deutschland zu erleben. Die sind nämlich gerade auf Tour. Guckt doch mal, ob ihr die auch abgreifen könnt. Die lustige, irgendwie irre zusammengestellte Supergroup im Gothic-Metal-Bereich mit Mitgliedern von Dark Tranquillity, Insomnium, Amorphis, Demoborgir,
da schließt sich der Kreis.
Ganz genau, und anderen. Sentenced. Genau. Ja, freue ich mich drauf und wird bestimmt ein schönes Konzert.
Da werde ich am Samstagabend auch hinschauen und falle sozusagen vom Desertfest dort dann rüber in den Nachbar-Kiez, um Cemetery Skyline zu sehen. Vorher hänge ich zusammen mit Frank, mit Helen und mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen am Desertfest rum und gönne mir ein bisschen Stoner, Doom, Sludge, Rock und Metal. Das ist auch mal eine sehr schöne Veranstaltung hier in der Columbia Halle und im Columbia Club. Ich freue mich auch auf den veganen Rega-Burger und auf die Käsespätzle und den Fleischkäse-Standort.
Ah, da bin ich bei Ersterem natürlich auch ein bisschen neidisch.
Ich kann dir welche durch den Zaun rausreichen. Oder ja. Ich bringe sie mit zu Cemetery Skyline.
Oh ja, schön. Die freuen sich bestimmt. Es ist wirklich ein Drama, wie schwer es in Berlin gute Käsespätzle zu finden. Also eher in Food oder auch bei Foodständen als bei Restaurants tatsächlich. Aber das ist gar nicht unser Thema. Wir machen ja auch keinen Food-Podcast. Der Mettlheimer Food-Podcast. Egal. Fußball-Podcast, Food-Podcast, da geht noch was. Ja, aber du gibst dir richtig in Sachen Festivals aktuell und ich sag noch, so viel ist live gar nicht los. Kein Wunder, wenn man alles verpasst, wenn man krank zu Hause liegt, aber das ist ja jetzt auch ausgestanden. Und außerdem gibt es natürlich auch neue Musik.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Das Album der Woche ist diesmal so ein bisschen untypisch für unseren Podcast. Man kann nämlich darüber streiten, ob es sich überhaupt um ein Metal-Album handelt.
Nein, tut's nicht.
Also streng genommen bewegen wir uns hier wohl eher im Progressive-Rock. Man hört aber auch so ein paar Heavy-Metal-Versatzstücke raus, würde ich jetzt mal behaupten. Außerdem genießt die Band, über die wir gleich reden, den Zuspruch von Szenehelden wie James Labrie von Dream Theater sowie, da ist er wieder, Gene Simmons von Kiss. Und zwar geht es um das kanadische Duo Crownlands, das noch keine richtig lange Historie vorweisen kann, aber schon eine ziemlich erfolgreiche. Und zwar begann alles 2015, als sich die beiden Protagonisten, nämlich Cody Bowles und Kevin Comore, zwei Musikstudenten, über den Weg liefen und beschlossen, ihrer Leidenschaft künftig gemeinsam zu frönen. Nach ein paar EPs sowie einer frühen Tournee als Support von Jack White in Kanada erschien im Jahr 2020 ihr Debütalbum Crownlands, für das die beiden dann 2021 einen prestigeträchtigen Musikpreis in Kanada, nämlich den Juno Award, gewonnen haben. Ihr zweites Album Fearless erschien 2023 und darauf folgte dann was ganz Wildes, und zwar das Doppelalbum Ritual 1 and 2 im Jahr 2025, und zwar ein rein instrumentales Pandemieprojekt. Auf ihrer heutigen Veröffentlichung, nämlich Apocalypse, kehren Crownlands nun wieder zum Gesang zurück, und das ist auch gut so, oder?
Das ist auf jeden Fall gut so. Es ist ein Album mit einem richtig starken Beginn, einem faszinierenden Ende und einem Mittelteil, der auch da ist und nicht unbedingt schlecht ist.
Ja, das würde ich, glaube ich, so unterschreiben.
Der Anfang aber richtig großartig mit Food Soldiers of the Syndicate. Großartiger Songtitel auch schon, der sich natürlich bezieht auf das große Science-Fiction-Epos, das Crownlands hier auf den Alben in einer durchdachten Geschichte erzählen. Warme Gitarren bestimmen den Song, tänzelnd und proggy, der Gesang in hohen, leicht rauen und höchsten Tönen erinnert an Led Zeppelin, manche auch ein bisschen an Guns N' Roses, andere vergleichen ihn wieder mit Geddy Lee von Rush. Im Refrain kommen dann aber auch Gangshouts dazu und ein spürbarer Druck in der Produktion, also obwohl das alles sehr nach End-70er, Anfang-80er Hardrock und Prog klingt, ist das nicht ewig gestrig, sondern schon oldschool, aber durchaus mit modernen und zeitgemäßen Mitteln und einem Produkt von heute, das man da vorgesetzt bekommt. Auf jeden Fall starker Einstieg mit Food Soldiers of the Syndicate und geht noch stärker weiter mit dem Hit, würde ich fast schon sagen, Through the Looking Glass. Und Hit hier, ich sag mal, im größeren Bilde, weil das ist kein Popsong, das ist im Gegenteil super proggig, beginnt 1:1 wie ein bekannter Classic-Rock-Song, glaube ich auch, auf den ich aber gerade nicht komme, und Das Wenn nicht, dann ist das jetzt irgendwie ein Instant Classic Rock.
Das geht mir Klassiker. Echt auch ständig so beim Rezensieren. Da denke ich,
aber das klingt doch so wie.
Ja, genau. Aber wie was genau? Und wie will man das dann herausfinden? Das ist super schwierig. Sorry, hab dich unterbrochen.
Hier dem Shazam vorsingen oder so ähnlich. Ja. Naja, die Stimmung ist mystisch, der Gesang erst erzählerisch, dann verträumt und in höchsten Tönen ausschweifend. Melotron und Moog-Synthesizer entführen in Proc-Sphären. Der Refrain macht dann auf zum großen Fantasy-Proc-Epos und hier merkt man wirklich, auch wenn man die Texte ausblendet, das ist vertonte High Fantasy. Das klingt wie Herr der Ringe im Weltraum auf Pilzen.
Das hast du schön gesagt.
Noch schöner hat es aber gesagt Kollege Frank Thiesis, der die Story zu Crownlands bei uns im Heft geschrieben hat und von der ultimativen Dio Black Sabbath Led Zeppelin Fusion in dem Song Through the Looking Glass spricht. Das also zum super starken Beginn. Dann kommt der Mittelteil, der auch gut ist, aber ein bisschen austauschbarer, nicht mehr so herausstechend. Blackstar ist ein starkes Stück, bisschen treibender, mit einem präsenten, wabernden Bass, schön verspielt. Der Song geht insgesamt mehr nach vorne und der Refrain wagt sogar so ein bisschen Disco-Attitüde als Gegenstück zum cineastischen Breitwandrock. The Fall klingt in den Strophen so ein bisschen frech antanzend, baut eine Erwartung auf, dass da was Großes kommt und der Refrain erfüllt die dann für mich nicht so richtig. Oh. Der hat so eine poprockige Schlagseite mit flächigen Keyboards, war für mich irgendwie antiklimaktisch. Trotzdem nicht schlecht, gefällig, hat aber etwas Sachteres, irgendwie Schwebendes, aber auch gut für das, was es ist, aber eben nicht so abholend wie diese ersten beiden Songs auf dem Album. Dann gibt es auch ein kürzeres, fast akustisches Zwischenstück, The Revenants, bevor wir zum Finale bereits kommen und zum Kernstück des Albums. Apocalypse, der Titelsong, 19 Minuten. Videospiel-Sound meets 80er Science-Fiction-Film meets Psychedelia, wabernde Riffs, dann wird das Stück groß und breit und episch, ist dynamisch und abwechslungsreich, gibt ein Auf und Ab zwischen laut und leise, melancholisch und aggressiv, schnell und langsam, Flötenpart und Schlagzeugsolo, abgehender Rock und psychedelischer Prog, Direktheit und epische Chöre à la Queen, all das in 19 Minuten, das ist echt wie ein Film im Kopf, der da abläuft. Klingt total nach einem Song, der, wenn er in den 70ern oder früh 80ern erschienen wäre, heute ein Kultklassiker wäre. Und auch heute klingt der nicht veraltet, sondern ist spannend, einzigartig und zeitlos. Also ich würde sagen, trotz nicht super großartigem Mittelpart und obwohl es kein Metal ist, sondern eben Rock, Metaller können was damit anfangen, wenn sie, ich sag mal, ein Herz haben für Coheed and Cambria, für Blind Guardian, für natürlich sowas wie Led Zeppelin, Rush, Yes, zum Teil Guns N' Roses, aber um die moderneren Vergleichsbands auch mitzunehmen, Rival Sons, Greta Van Fleet, Hellas, all solche Leute holt das ab, hat Potenzial für das Rockalbum des Jahres, würde ich sogar mich aus dem Fenster lehnen zu sagen.
Ja, ja, und das will schon was heißen, wenn der Kessler sich aus dem Fenster lehnt. Ja, ich muss zugeben, ich kannte diese Band einfach vorher überhaupt nicht. Ich hatte die nicht auf dem Schirm und jetzt bin ich wirklich froh, sie kennengelernt zu haben. Also für mich ist gerade der Gesang das, was die Band wirklich, wirklich auszeichnet, was irgendwie absurd ist, wenn man sich überlegt, dass das vorherige Doppelalbum komplett instrumental war.
Mhm. Also Cody, da fehlt irgendwie das Schönste.
Ja, also Cody Bowles hat einfach eine absolute, ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster, Jahrhundertstimme. Oh. Und erinnert in meinen Ohren wirklich sehr krass an Axl Rose zu seinen allerbesten Zeiten. Und so sind wir eigentlich auch auf Crownlands aufmerksam geworden, so ganz klassisch. Man kriegt das empfohlen, liest dann so Progressive Rock, denkt sich, na gut, höre ich halt mal rein, wird wieder irgendwie so ein lahmes Zeug sein. Und dann das. Also ich empfehle wirklich jeder Person, Crownlands zumindest mal kurz anzuspielen, einfach um diese wahnsinnige Stimme zu hören. Ich bin ein bisschen begeistert, man hört es vielleicht. Der erste richtige Song des Albums, der von dir erwähnte Foot Soldiers of the Syndicate, eignet sich zum Reinhören auch wirklich sehr gut. Da geht es einfach mal wieder um alles, so ein richtig großer Song. Musikalisch hört man bei Crownlands Akzente von, ja, hast ja auch schon gesagt, Bands wie Led Zeppelin und Rush, jede Menge Retro-Vibes und 70er-Flair, dazu aber klassisch geschulte, gerne auch mal krachige Gitarrenarbeit. Also für die Metaller ist schon auch was geboten.
Ja, ja, es ist jetzt nicht nur irgendwie schwebend und dröhnend und das geht auch schon mal voran.
Ja, Through the Looking Glass kommt so ein bisschen zurückhaltender daher, bevor das Album mit dem feierbaren Ohrwurm Blackstar doch wieder in die Vollen geht. Also hier sehe ich die Gewichtung so ein bisschen anders als du, glaube ich, aber das macht ja nichts. nichts. Herrlich auch, wie Bowes in The Fall so richtig schön dahin jammert. Also Slash, ja, bitte unbedingt hier reinhören, möchte man sagen. Tolle Gitarrenarbeit auch mit einem super gefühlvollen Solo in diesem Song, um das auch nochmal festzuhalten. Also hier ist nicht nur eine große Stimme am Werk, sondern eben auch ein sehr guter Gitarrist und natürlich auch zwei sehr versierte Songwriter. The Revenants ist mir persönlich dann so eine Spur zu ruhig und empfindsam. Also ich mag die Stimme lieber auf 180, wenn es so richtig scheppert. Das scheint aber auch nur eine Vorbereitung zu sein für diesen wirklich Hammer am Ende, also dieses 19-minütige Ungetüm von einem Titeltrack. Der nimmt sich mit seiner fast dreiminütigen instrumentalen Hinleitung auch ganz schön Zeit, entfaltet sich dann aber recht schön mit mehrstimmigen Gesängen und einer düster dramatischen Entwicklung. Die Flöten in der Mitte sind mir dann auch so ein bisschen zu viel, aber natürlich ein paar andersartige Akzente muss man in so einem Epos natürlich auch setzen, damit es nicht langweilig wird. Und danach musizieren Crowdlands auch wieder beschwingt, teilweise sogar dramatisch weiter und schaffen es dann in der Tat, über weite Strecken die Spannung über 19 Minuten lang hochzuhalten.
Obwohl das Song gar kein Refrain hat, oder?
Ja, das...
Auch nicht gewöhnlich heutzutage. Ja. Zumindest habe ich jetzt keinen... im Ohr behalten. Ich glaube, er hat keinen.
Ich auch nicht.
Ich glaube, es entwickelt sich einfach alles und baut sich auf, aber es wiederholt sich nicht.
Ja, hat auch einfach super viele Parts. Also schönes Album, tolle Band, wirklich spannende Neuentdeckung, die hoffentlich auch hierzulande dann mal live zu erleben ist.
Ja, mal gucken, welchen Song wir in die Playlist packen. Ob Apocalypse schon?
Ja, der 19 Minuten.
Schauen wir mal. Mal gucken, was Spotify vorab schon hergibt.
Ja. Dann müssen wir einen harten musikalischen Schnitt machen. Und zwar kommen wir zu...
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Ich weiß nicht, ob wir jemals so einen krassen Kontrast hatten.
Ich glaube nicht.
Ja, am heutigen 15. Mai erscheint nämlich außerdem das neue, mittlerweile 7. Album der deutschen Death Metal Band Arroganz aus Cottbus bzw. Berlin. Das gute Stück hört auf den Namen Death Doom Punks, klingt auch so. Und unser Kollege Tom Lubowski hat sich mit Frontmann K oder K darüber unterhalten. Da hören wir jetzt gleich mal rein.
Die letzte Platte, Quintessence, war ja sehr, sehr Darkthrone-lastig. Ne? Also sowohl Titel als auch die ganze Klangästhetik. Plus, ich glaube, ihr habt das ja im Keller aufgenommen sogar. Ne? Also das ist ja schon sehr stilecht zweite Welle Black Metal gewesen. Das Ding ist ja jetzt so ein bisschen back to the roots, würde ich mal behaupten. Also davor gab es ja nochmal irgendwie so ein Abstecher in komplett doomige Gefilde. Die fallen da jetzt so ein bisschen raus. Also das ist schon mehr Death Metal-lastiger, die neue Platte, würde ich sagen. War das so geplant oder mit was für einer Intention gehst du da eigentlich ran? Oder passiert das denn ganz organisch und dann klingt die Platte halt am Ende so, wie sie klingt?
Naja, also dadurch, dass ich halt... ja, verhältnismäßig konstant Musik schreibe, ist das Ganze eigentlich bei uns schon, also kann man das schon als organisch bezeichnen. Das Ding ist, dass diese ganze Sache ein bisschen straighter und direkter und aggressiver wird, hat sich aber relativ schnell nach Quintessenz dann auch rauskristallisiert. Ich habe dann so, auch bevor wir dann gemeinsam angefangen haben, die Sachen auszuarbeiten, habe ich tatsächlich dann auch noch zwei, drei kürzere, knackigere Songs gegen einen langen Song ausgetauscht. Also ganz ursprünglich war mal noch ein 10-Minüter auf dem Album. Der hat aber tatsächlich dann nicht mehr so ganz in den Kontext gepasst. Deswegen würde ich es schon als organisch bezeichnen, wobei wir schon natürlich auch vorher gesagt haben, okay, wir haben jetzt Bock auf ein bisschen mehr, also noch ein bisschen mehr aufs Maul wieder und ein bisschen mehr straightforward Kram und ja, auch was den Sound angeht, wollten wir das natürlich so. Wobei wir diesmal tatsächlich auch wieder im gleichen Keller, also die Aufnahmen sind quasi genauso, ja, nicht ganz, fast genauso passiert wie bei Quintessenz. Also zumindest Drums und den Bass haben wir im gleichen Kellerstudio. Also wir haben wieder unseren Pro-Raum-Keller komplett umgebaut, das ganze Studio-Equipment wieder rein. Also eigentlich hätten wir es auch damit stehen lassen können, aber naja, weißt du, wie es ist, ne? Bisher ist da konnten wir es noch nicht komplett alles kaufen, deswegen alles nochmal gemietet, das Studio nochmal da komplett reingebaut. Und dann haben wir da Drums und Bass aufgenommen und die Gitarren und Vocals haben wir dann ein bisschen später in Berlin gemacht. Aber ja, das war... sehr ähnlich zu den Quintessenz-Aufnahmen, wobei die Phase davor schon noch ein bisschen anders war, weil wir hatten, das glaube ich auch das Besondere für uns vor allem, das ist das erste Mal, dass wir ein Album komplett zu zweit ausgearbeitet und aufgenommen haben. Das gab es bei uns so vorher noch nicht, weil wir quasi mit dem Album auch einen Line-Up-Wechsel hatten. Ja. Also kurz bevor es losging, dass wir das Album sozusagen gemeinsam ausgearbeitet haben, hat halt unser alter Gitarrist gesagt, dass er auf kurz oder lang die Band verlassen wird. Und wir wussten dann zwar schon, wer Nachfolger wird, aber das war natürlich alles noch, also ne, da mussten dann erstmal alte Songs gelernt werden, tralala, damit wir irgendwie live-tauglich werden. Und deswegen, ja, war das quasi eine Duo-Geschichte. Also die gesamte Ausarbeitung über den Winter 24, 25 haben wir alles zu zweit gemacht und die Aufnahmen haben wir auch komplett zu zweit gemacht. Das heißt, ich habe halt dieses Mal auch die Gitarren komplett eingespielt. Das war eine sehr intensive Phase und ich glaube, diese Intensität, die hört man dem Album auch an. Also es hat mega viel Spaß gemacht und irgendwie haben uns die Umstände, auch wenn sie halt schwer waren, trotzdem nochmal so ein bisschen einen Schub gegeben, Energieschub gegeben und ich glaube, die Energie und die Intensität, die hört man auf dem Album auch.
Würdest du sagen, dass das darüber hinaus noch mehr verändert hat in Bezug auf das Ergebnis, dass ihr jetzt das erste Mal zu zweit zusammengearbeitet habt?
Naja, ich glaube, es ist natürlich so, wenn halt nur zwei Köpfe da Ideen einbringen, dann ist natürlich die Entscheidungsfindung geht halt wesentlich schneller. Ne? Es ging halt relativ schnell, ey, ich habe eine Idee, geil, ja, nein, weiß nicht, okay, wenn nein, dann weg, wenn ja, dann machen wir es so und wenn, weiß ich nicht, hören wir uns das morgen nochmal an oder probieren es morgen nochmal und wenn es morgen immer noch, weiß ich nicht, ist, dann lassen wir es halt einfach sein. Das geht halt relativ schnell und es ist halt, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich das ausdrücken? Wir waren ja immer ein Trio, das heißt eine relativ kleine Besetzung, aber zu zweit ist es schon nochmal ein Zacken intimer sozusagen. Also du gehst ja dort noch mehr aufeinander ein. Ich meine, uns ist das sowieso, war das sowieso schon immer wichtig, dass wir sagen, okay, wir werden niemals mehr als drei Leute in der Band sein, weil uns halt auch dieser Austausch, dieser sehr direkte Austausch innerhalb der Band sehr wichtig ist. Und der war halt dieses Mal einfach noch direkter.
Ist ja in der Hinsicht genau wie bei Darkthrone, ne?
Ja, ohne Scheiß. Also jetzt erinnere ich mich auch an unser, also das Interview mit dir zur Quintessenz. Als wir das damals dann gesagt haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, unser Drummer hat das auch irgendwann mal an irgendeinem Tag, irgendeinem Punkt gesagt, als wir noch nicht wussten, ob wir überhaupt, also wer und ob überhaupt, wann der nächste Gitarrist kommt und so, war halt auch so ein bisschen so der Mindset, ey, Alter, am Ende wird sich schon jemand finden und ansonsten ziehen wir das halt wie Darkthrone durch, so nach dem Motto. Ist ja eh, also wir machen es eh weiter und ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wobei ich natürlich sagen muss, wir haben jetzt mit dem Basti von Gove jemanden für die Band gewonnen, der halt, also zumal erstens schon sehr, sehr lange ein super guter Freund von uns ist. Das ist sowieso das Wichtigste. Der ist genauso bekloppt im Kopf wie wir. Der hat den gleichen bekloppten Humor wie wir, plus er ist eine miese Maschine an der Gitarre, also wirklich ein unfassbar guter Gitarrist und hat halt auch echten Drive, also der hat sich wirklich innerhalb von kürzester Zeit, also wir haben ja letztes Jahr im September die erste Show mit ihm gespielt und er wirklich innerhalb wirklich von ganz wenigen Wochen sich da 12, 13, 14 Songs oder was es waren draufgekloppt und hat die halt einfach alle perfekt runtergebrettert, alles unfassbar. Also da muss ich auch an der Stelle mal sagen, Chapeau dazu und wir sind natürlich mega glücklich, dass er jetzt Teil von Arroganz ist. Er war der Erste, der uns in den Kopf gekommen ist, aber tatsächlich nicht der Erste, den wir gefragt haben, weil wir halt gesagt haben, okay, einmal die geografische Entfernung, er lebt halt in Nürnberg, ist da selbstständig mit seiner Kneipe, spielt noch in seiner eigenen Band und so weiter und so fort, der hat dafür gar keine Zeit. So, das war so unser erstes Ding, so, ey, den brauchen wir gar nicht fragen, so nach dem Motto. Und dann irgendwann stand ich halt genau in der Phase, wo wir halt zu zweit da die Sachen ausgearbeitet haben, im Proberaum an der Kaffeemaschine und dachte mir so, fuck it, Alter, ich schicke dem jetzt einfach mal eine Voicemail so. Und am gleichen Tag, ein paar Stunden später auf dem Heimweg, haben wir dann knapp zwei Stunden telefoniert und da war die Sache dann geritzt. Er hat gesagt, der mega geil, richtig fett. Und als er dann noch die neuen Songs gehört hat vom neuen Album, hat er gesagt, Alter, das ist, passt ja wie Faust aufs Auge. Also er feiert das neue Material halt extrem und hat da so einen Spaß dran, genauso wie wir. Und deswegen, ja, habe ich jetzt einen langen Bogen gezogen, aber wir sind da sehr, sehr, sehr glücklich. Also zum einen mit dem Prozess, den wir zu zweit gemacht haben, aber zum anderen natürlich auch, dass wir jetzt wieder ein Trio sind und da auch den richtigen Mann für unsere Sache gefunden haben, ja.
Ich will gar nicht so sehr auf dieser Darkthrone-Geschichte rumreiten, aber es bietet sich ja dann doch irgendwie an, gerade so im Hinblick auf den Titel Deftone Punk. Also Darkthrone bedienen ja auch irgendwie so jede extreme Spielart, mal mehr, mal weniger. Im Hinblick auf ihre Diskografie haben die, glaube ich, auch schon alles durchgemacht. Also angefangen als Death Metal Band, dann Black Metal, jetzt sind sie irgendwie ja schon sehr roh, doomig, manchmal unterwegs, viel Heavy Metal Einflüsse. Nocturne Kultur hat mir mal gesagt, er wartet eigentlich nur auf den Tag, an dem Darkthrone wirklich eine richtige Heavy Metal Band werden. Die sind da auch schon stetig im Wandel. Wie kam denn dieser Albumtitel bei euch zustande? Weil das ist ja, ich sag mal, im Hinblick auf das, was ihr musikalisch jetzt in den letzten 15 Jahren abgerissen habt, natürlich auch irgendwie so die Quintessenz, um mal den Bogen zu schlagen zum letzten Mal.
Ja, guter Bogen auf jeden Fall, guter Bogen. Ja, im Endeffekt, du hast recht, fasst es so ein bisschen schon auch das zusammen, was wir da so machen, wobei du den Titel natürlich jetzt auch nicht nur auf musikalischer Ebene betrachten kannst. Also einerseits klar, Death Metal ist bei uns und wird bei uns immer so die Grundbasis bleiben. Oldschool Death Metal vor allem. Und ja, wir hatten unsere doomigen Phasen oder haben auch immer wieder doomige Passagen und doomige Elemente dabei oder langsame Songs wird es auch immer wieder geben bei uns. Und Punk und Hardcore und Grindcore und so weiter war natürlich bei uns auch immer ein großer Einfluss. Also ich meine, wir haben, glaube ich, alle bei uns hatten ihre Anfänge in irgendwelchen Punk- oder Hardcore-Bands. Von daher macht das einerseits, also rein musikalische Genre-Schubladenebene, sag ich jetzt mal, schon Sinn. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es inhaltlich Sinn macht. Also mal bei dem Punk oder dem Punk zu bleiben, ist das schon auch bei uns die so ein bisschen die Herangehensweise an die Sache. Also wie du ja selber auch gesagt hast, und das ist dann vielleicht auch, ich will jetzt Darkthrone nicht irgendwas in den Mund legen oder so, aber vielleicht ist das halt auch die Parallele dazu. Wir scheißen halt drauf, ob uns jemand in irgendeine Schublade schieben will oder kann oder nicht oder doch, oder ob wir jetzt für den einen halt eine Death-Metal-Band sind und für den anderen nicht mehr, weil wir mal so und so gemacht haben oder das und das gemacht haben. Ich meine, klar, anfangs waren zum Beispiel die Black-Metal-Einflüsse und die Thrash-Metal-Einflüsse noch wesentlich stärker bei uns als heute. Dafür ist heute, sind es halt heute andere Einflüsse, die da ein bisschen mehr durchkommen. Aber auf der Ebene kannst du das halt auch betrachten. Einmal so, also wie wir die Sache generell angehen oder wie wir die Sache betrachten. Und Doom ist ja nicht nur Doom Metal, sondern auch inhaltlich der Untergang. Und über Death brauchen wir nicht reden. Da über Leben und Tod philosophiert die Menschheit seit Jahrtausenden. Von daher gibt es bei dem Titel natürlich auch mehrere Ebenen. Und all diese Ebenen, wenn man ganz genau hinliest oder wer Bock hat und genauer mal hinliest und hinhört, findet man die ja schon auch in den Songs wieder. So. Auch hier hat der Titel mehrere Ebenen. Auch selbst wenn er so, sag ich jetzt mal, relativ simpel daherkommt, ist er nicht ganz so simpel, wie er ist, wie er scheint im ersten Moment.
Inhaltlich müsstest du mich mal ein bisschen abholen, weil ich habe keine Lyrics bekommen und auch im Promoschreiben steht nur so ein Fetzen von philosophisch, gesellschaftlich, politisch.
Ja, inhaltlich ist es im Endeffekt tatsächlich so eine Quintessenz. Hast du dich auch mit beschäftigt? Es ist eine ähnliche Mixtur wie auf Quintessenz. Also wir haben tatsächlich wieder persönliche Songs mit dabei. Wir haben philosophische bis gesellschaftskritische Songs dabei und wir haben auch Songs und Lyrics dabei, die halt eher so auf spiritueller Ebene, sag ich jetzt mal, passieren. Von daher inhaltlich ist es schon ein, wenn ich das so sagen kann, ein typisches Arroganzalbum. Es ist kein Konzept im Sinne von, ein Thema wird von A bis Z durchgearbeitet, aber trotzdem ist es so, dass jeder Song oder jeder Text auch irgendeine Verbindung zu einem oder allen anderen Texten hat. Das haben wir schon relativ oft gemacht. Es sind offene Zusammenhänge, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Offene Zusammenhänge halt bei den Lyrics, genauso wie bei der Musik selbst. Also auch auf musikalischer Ebene gibt es da ja auch immer wieder Verbindungen oder Muster, die sich bei den Songs halt aus dem Album wiederholen.
Magst du da ein bisschen in die Tiefe gehen und mal vielleicht so 2-3 rauspicken, an denen du mir das ein bisschen plastisch erklären kannst?
Also, wir sind ja auch einer von den Bands, die ungern so die Texte komplett auseinanderklamüsern, weil wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass relativ oft tatsächlich Leute zu uns kommen und sagen, ey, ich habe mir das mal durchgelesen und fand ich mega geil, ich verstehe das so und so und so und so. Mhm. Und es ist ganz oft nicht so, wie ich es gemeint habe, aber trotzdem super geil. Und das finde ich halt mega interessant. Also es kommt echt regelmäßig vor, dass Leute irgendwie ankommen nach einer Show oder so und sagen, ey, hier so und so, der Song, wie so, ey, das habe ich, ich hab mir jetzt mal endlich mal nach 2 Jahren mal die Texte durchgelesen und so weiter und so fort. Ich verstehe das so und so und voll geil und dadurch finde ich den Song noch geiler und so weiter und so fort. Deswegen will ich da gar nicht so vielen Leuten in ihre Gedanken zu viel reinlegen schon vorab. Was ich aber zum Beispiel sagen kann, jetzt die erste Single, die rauskam, war ja Die for Nothing. Das ist einer der Songs, die halt eher in die philosophische, religionskritische, gesellschaftskritische Richtung geht und auch sehr direkt. Der ist, glaube ich, nicht schwer misszuverstehen. Und dann hätten wir zum Beispiel auch andere Songs, wie zum Beispiel Pain Forged Armor, der so persönlich ist, dass ich darüber gar nicht sprechen will. Oder halt auch Underscarred Skin, der halt auch eine eher persönlich-spirituelle Ebene hat, wo ich aber auch den Leuten so ein bisschen das noch offen lassen will. So, ne? Dann gibt es halt solche Songs, wie gesagt, wie Die for Nothing oder Anti-Ideology. Da liegt es, glaube ich, auf der Hand, worum es geht. Also, dass wir jetzt mit dem Konzept von Religion nicht viel anfangen können, ist wahrscheinlich für den geneigten Leser, der uns schon mal irgendwie mitbekommen hat, jetzt auch nichts Neues für alle, die uns so nicht kennen, was ja wahrscheinlich auch sehr viele sind, sei es halt nochmal gesagt, also wir betrachten bestimmte Dinge auf dieser Welt durchaus kritisch, vor allem wenn es halt um Religion und solche Absurditäten geht. Dadurch, dass das halt heutzutage auch immer noch nach wie vor Thema ist und wahrscheinlich immer lange noch Thema bleibt und ja, die Menschheit dazu neigt, immer wieder in Dummheit zu verfallen, ist das natürlich auch ein Thema, was nicht so leicht zu erschöpfen ist, ne? Also da kannst du halt immer wieder was ausholen. Und gerade heute, oder ich meine, ich brauche dir nicht erzählen, was in den letzten Jahren und letzten Monaten und Jahren alles passiert ist, ist das, glaube ich, schon auch eine Sache, die man durchaus auch in der Musik nach wie vor kritisieren kann und vielleicht sogar auch sollte.
Du hast erwähnt, dass ab und zu mal Fans auf dich zukommen und dann über die Bedeutung der Texte sprechen oder zumindest das, was sie denken, was die Texte bedeuten. Hat dich das auch schon mal auf gänzlich neue Ideen für Songs gebracht? Wenn du sagst, das passiert häufiger, ich denke mal, da bekommt man schon viel mit und das eine oder andere könnte vielleicht auch mal eine Inspiration sein, das denn doch mal gewollt, zumindest in einem Song anzufassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mich inspiriert es halt auf die Weise, dass ich halt sage, okay, krass, ein Wort oder eine Zeile oder ein Song oder eine Melodie oder was auch immer, von mir aus auch ein Bild, also das gleiche Wort oder die gleichen Lyrics oder der gleiche Song bewirkt halt bei jedem was anderes. Und allein das ist ja schon eine unfassbar endlose Inspiration, wenn man es so will, ne? Was es halt mit mir macht, ist tatsächlich noch mehr über Lyrics nachzudenken und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, mehr schreiben oder das noch genauer und komplizierter machen oder so, sondern es ist oftmals tatsächlich auch so, dass ich sage, okay, ey, reiß dich mal zusammen, vielleicht kriegst du das noch ein bisschen direkter oder einfacher oder kürzer formuliert, ohne dass es dadurch irgendwie an Sinn oder Substanz verliert. Und ich glaube, der Impact ist halt eher so ein bisschen indirekt. Also ich kann mich so an 1-2 Gespräche erinnern, da sind da halt so Sachen rausgekommen, teilweise wird es dann ja auch so persönlich, so, weißt du, und dann nimmt man ja Sachen mit, über die man sich auch schon länger Gedanken macht und mit Sicherheit bleibt da indirekt auch bei mir was hängen und unter Umständen ist durch ein Gespräch von vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren die eine oder andere Zeile auf dem jetzigen Album vielleicht sogar anders ausgefallen, als wenn es dieses Gespräch nicht gegeben hätte. So. Ich kann dir da jetzt aber nicht was Konkretes sagen, aber natürlich sind Begegnungen spielen eine große Rolle so. Natürlich solche erst recht, wenn Leute sich tatsächlich mit unseren Sachen auseinandersetzen und dann zu einem kommen. Das ist ja auch alles andere selbstverständlich. Das ist sehr inspirierend.
K im Gespräch mit Metalhammer-Autor Tom Lubowski. Das Album Death Doom Punks von Arroganz erscheint am heutigen Freitag und wir legen natürlich allen Extrem-Metal-Fans eine Hörprobe ans schwarze Herz. Und dann haben wir eigentlich auch nur noch einen Ausblick in die nächste Woche zu bieten. Da bleiben wir nämlich dem deutschen Untergrund treu und lassen in der nächsten Episode die Tübinger Hysterese zu Wort kommen, die mich persönlich so ein bisschen an Dohl erinnern. Aber das diskutieren wir vielleicht dann einfach. Das Ganze hört ihr ab Freitag, dem 22. Mai, zusammen mit aktuellen Neuigkeiten aus der Szene sowie unserem Album der Woche. Ja, wir hoffen, ihr bleibt uns treu und gebt euch auch nächste Woche
Maximum Mittel.
Wiederhören.